Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Der 21. Spieltag der HBL, der war unter Umständen richtungsweisend für den Ausgang des Titelrennens, denn während die SG Flensburg-Handewitt auch im 21. Saisonspiel die weiße Weste behielt, da patzten die Verfolger aus Kiel und verspielten möglicherweise mit ihrer Niederlage vom Wochenende zu Hause gegen Magdeburg die letzte Titelchance. Das werden wir mal klären mit unserem Experten hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei natürlich Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und nicht nur die HBL ist Thema, wir schauen natürlich auch auf die Champions League und auf den EHF Cup, aber wir fangen in der Liga an. Die Flensburger, gut, die haben mit 28-18 gewonnen gegen Erlangen, das war vorauszusehen, dass sie gewinnen würden. Sie haben dann am Ende auch sehr souverän gewonnen, aber Sebastian, was war mit den Kielern los? Gut, Magdeburg natürlich ein anderes Kaliber als die Erlangener, aber die Siegesserie der Kieler, die konnte sich ja bis dato sehen lassen. 16 Spiele in Folge gewonnen und jetzt mit 25-28 die erste Niederlage wieder kassiert. Was war los?
Ja, sie haben gerade im Angriff einfach zu viele Chancen liegen lassen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Natürlich, sie hatten einen guten, der gute Torhüter war da mit Yannick Rehn, 13 Brane, gut von 35%, aber trotzdem ist eine Wurfquote von 54% in heimischer Halle einfach zu wenig, um dort gegen eine gute Magdeburger Mannschaft zu gewinnen. Das Spiel war wirklich ein Dill auf Augenhöhe über lange Zeit. Es ging nochmal wieder hin und her. Mal führte Magdeburg mit 6-4, aber dann nochmal der THW mit 7-6. Das war die erste Führung nach 15 Minuten und konnten die dann auch noch so ein bisschen behaupten. Zur Halbzeit war dann aber trotzdem die Führung wieder bei Magdeburg mit 14-13. Aber da sieht man schon, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Das war es auch in der zweiten Halbzeit, wo dann beide Mannschaften immer wieder ausgeglichen haben. Stand dann 20-20. Ja, und von da an haben sich so ein bisschen dann die Magdeburger absetzen können, haben ein bisschen besser gespielt, haben einfach ihre Chancen besser genutzt, am Ende eine Wurfquote von 68%, das ist wirklich sehr, sehr stark, zumal gerade auch Niklas Andin einen guten Tag erwischt hatte, 12 Bahnen, gut von 30%, also auch er hat einige wichtige Bälle weggenommen, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hat er wichtige Bälle weggenommen und da hinten raus wurde dann aber Yannick Green immer stärker und der THW wurde immer mehr verzweifelt und hat keine Lösung mehr gefunden, hat durchgewechselt, versucht natürlich mal neue Impulse reinzusetzen, das hat aber alles nicht so ganz funktioniert, am Ende hatten sie ihren besten Wert in Domagoj Duvnjak mit 7 Treffern auf Seiten von Magdeburg, was Albin Lagerkirn auch mit 7 Treffern. Der beste Werfer, beide jeweils 2 Fehlwürfe gehabt, also von da eine identische Quote. Ja, und der THW Kiel hat dann hinten raus ja nicht mehr rankommen können. Das nächste, was sie rankam, war mit 26-25, aber das hat dann wirklich dann Magdeburg sehr souverän gespielt, hat sich auch nicht beeindrucken lassen von der Halle, die nicht ganz so ein Faktor war, wie man es normalerweise gewohnt ist. Also die war relativ ruhig für die Sparkassen-Arena. Da muss vielleicht noch da ein bisschen mehr Druck kommen, wenn es in den Entscheidephasen geht, um dann auch mal ein bisschen den Gegner zu verwirren. Das hat nicht so funktioniert, deswegen gewinnt am Ende Magdeburg verdient. Und ja, jetzt ist natürlich für den THW schon die Siegesserie erstens vorbei, zweitens ist der Abstand natürlich größer geworden, aber man will müssen uns ans letztes Jahr erinnern, da hat die Rhein-Neckar-Löwen auch, hatte man gedacht, die sind eigentlich durch und dann hinten raus ist trotzdem noch Flensburg Meister geworden, also von daher nicht den Kopf in die Sand stecken, es sind noch einige Spiele zu spielen.
6 Punkte sind es auf jeden Fall jetzt, die Flensburger Vorsprung auf die Kieler haben, aber die Flensburger haben auch selber schon gesagt, nee, wir schauen jetzt nur auf uns, schauen auf die nächsten Aufgaben, die dann eben noch anstehen, nach diesem 28-18 Sieg gegen Erlangen, bei dem Magnus Jöndal mit 9 Toren der beste Werfer war. Ja, in der Spitze, da ist es momentan also deutlich für die Flensburger. Die Magdeburger, die stehen insgesamt 8 Punkte hinter den Flensburgern auf Platz 4, 4 Punkte hinter den Kielern. Die Rhein-Neckar-Löwen, zu denen kommen wir später noch, die stehen im Moment noch auf Platz 3. Die hatten ja kein Bundesligaspiel am Sonntag oder am Samstag. Die waren in der Champions League aktiv. Wir bleiben aber erstmal noch in der Bundesliga und schauen ein bisschen tiefer in die Tabelle, nämlich zur SG BBM Bietigheim. Die müssen sich ja noch im Abstiegskampf behaupten, haben da aber wieder weiter Boden verloren, haben nämlich gegen Melsungen mit 24-31 verloren. Sebastian, und das, obwohl sie ja in dieser Woche noch einen Blitztransfer getätigt hatten und Mimi Kraus verpflichtet haben.
Ja, genau. Mimi Kraus war verpflichtet worden, 2 Tage, nachdem man noch für den TVB Stuttgart gespielt hat gegen Lemgo. Es kam es dann am Samstagnacht kam dann die Info, okay, Mimi Kraus spielt jetzt bei der MT Melsungen. Da waren noch alle ein bisschen überrascht, dass es dann doch so passiert ist. Er hat dann eine Trainingseinheit mit der Mannschaft machen können und hat dann auch alles entsprechend lernen müssen. Man hat es gesehen, er war wirklich sehr engagiert, war auch am Ende mit 6 Treffern bester Werfer bei ihm, aber man muss sagen, er hatte auch 11 Fehlwürfe und das ist natürlich dann zu viel. Da war er, glaube ich, so ein bisschen übermotiviert. Er wollte es unbedingt allen beweisen, dass das noch drin hat. Deswegen sind diese 11 Fehlwürfe einfach zu viel. Ansonsten auch bei der Rentschler war sehr gut. Das Duo funktioniert wirklich gut. Die beiden haben ja schon früher mal zusammengespielt. Und auch diesmal hat es wieder gut funktioniert. Mimi Krause hat ihn schön in Szene setzen können. Deswegen 6 von 6, eine wirklich gute Quote. Aber man muss sagen, Melsung war dann noch die bessere Mannschaft, haben das besser spielen können. Auch wenn sie es wirklich gebraucht haben, um sich abzusetzen. Beim 8 zu 6 nach 16 Minuten war es wirklich noch ein Duell auf Augenhöhe. Dann bis zur Halbzeit ging es ein bisschen vorne weg. Da konnten sie es mal ein bisschen angreifen. Die Abwehr stand sicherer. Die 6-0-Abwehr konnte auch einige wichtige Tempo-Gegenstöße setzen. Und dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte man sich absetzen auf 6 Tore. 18 zu 12 stand es dann dort. Und dann auch über weite Teile dann verteidigen, auch wenn dann die verkürzt wurde auf 22 zu 19. Aber Bietigheim kann nie mal auf diese 2-1 Tore dran, dass man vielleicht mal eine Chance hatte irgendwie auf den Ausgleich oder so, sondern musste immer diesen 3-Tore-Vorsprung dann in der zweiten Halbzeit mindestens hinterherlaufen. Und am Ende ja, spielt Melsung das gut, auch wenn sie im Rückraum ein bisschen Probleme haben. Das ist aber verletzungsbedingt, dass sie dann nicht so ganz durchwechseln können, dass da so ein bisschen Durchschlagskraft fehlt. Aber sie haben trotzdem wichtige Tore erzielen können, hat ihren besten Werfer in Tobi Reicher mit 6 Treffern bei 8 Versuchen. Einen guten Torhüter drin mit Johann Söstrand, 10 Paranequote von 30%. Etwas besser als er gegenüber Domenico Ebner mit 7 Paranequote von 22%, der erst nach 15 Minuten reinkam, mal vor Jürgen Müller nur einen einzigen Ball gehalten konnte. Deswegen konnte er nochmal ein bisschen dafür sorgen, dass es ein bisschen enger wurde teilweise. Aber wie gesagt, Melsung war die ganze Zeit die bessere Mannschaft, hat das dann auch am Ende ruhig gespielt, zu Ende gespielt und dann noch mit 7 Toren vielleicht etwas zu hoch gewonnen, aber trotzdem verdient gewonnen.
Der Rückstand auf das rettende Ufer für Bietigheim aber ist nicht größer geworden an diesem Wochenende und das lag zumindest daran, dass der VfL Gummersbach nämlich auch verloren hat. Die stehen auf 16 mit 9 zu 33 Punkten und mussten nach Berlin, hatten dort aber beim 19 zu 25 nicht viel zu bestellen.
Nee, das hatten sie wirklich nicht. Also es war ein Duell wirklich erst zu Anfang noch ein bisschen auf Augenhöhe, da haben beide Mannschaften gut agieren können, das muss man so sagen. Und das war dann hinten raus einmal zu viele Fehler, die sie dann gemacht haben. Weil, wenn man mal guckt, es stand 4 zu 3 bis zur 10. Minute und das war dann noch wirklich so machbar, wie man es eigentlich gedacht hatte. Das war genau das Spiel, was man so sehen wollte aus Gummersbacher Sicht, haben dann aber zu viele Fehler gemacht. Dann kam auch dazu, dass Erik Köpp mit einer roten Karte vom Spielfeld musste, hatte bei einem 7-Meter Torwart Silvianer-Vetter im Gesicht getroffen. Silvianer geht zwar etwas runter, bisschen, aber trotzdem kann man die rote Karte so geben, denn Silvianer hatte mal wieder einen überragenden Tag, das muss man sagen. 16 Paraden, überragend viele Bälle gehalten, ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. War auch der etwas bessere Torhüter im Vergleich zu Carsten Lichtner, der nur 11 Paraden hatte, Quote von 30% und dann 15% weniger in der Quote. Das macht schon einen gewissen Teil einfach aus und dann haben sie nochmal versucht, dann besser zu spielen, ranzukommen, aber es war einfach keine Chance mehr, weil die Füchse das sehr, sehr gut gespielt haben, führten dann 10 zu 6, sind dann wirklich bis zu einer 6-Tore-Führung in die Halbzeit gegangen, 13 zu 7 und dann war das Spiel eigentlich durch. Also Gummersbach kann dann nie mehr mal ran, konnte das nächste nochmal rankommen auf 5 Treffern, das war aber das höchste der Gefühle und dann hat das wirklich dann die Berliner gut gespielt, hatten insgesamt einen sehr guten Werfer, Paul Drucks mit 5 Treffern, der ehemalige Gummersbach hat gegen seine alte Liebe, wie er es vorhin noch gesagt hat, schon ein gutes Spiel gehabt. Auf Seiten von Gummersbach waren Norizien satt mit 4 Treffern und auch Ivan Martinovic mit 4 Treffern, die besten Werfer. Also von daher, die haben was zeigen können, aber 4 von 7 und 4 von 19 ist auch nicht die besten Quoten, denn insgesamt haben sie einfach zu viele Fehler gemacht, um dieses Spiel zu gewinnen. Und mit 19 Toren kann man nicht in Berlin gewinnen. 45% Wurfquote, das ist einfach zu wenig.
Und auch der Bergische HC hat gewonnen, 26-22 gegen Wetzlar und zwischendurch einen richtigen Lauf gekriegt. 10 Tore in Folge, die Wetzlar nicht beantworten konnte.
Ja, genau, 16 Minuten lang haben Wetzlar kein Tor erzielen können, da wird es natürlich ganz schwer, so ein Spiel überhaupt zu gewinnen. Sie haben es dann nochmal besser machen können in der zweiten Halbzeit, sind dann nochmal ein bisschen rangekommen, hatten wirklich noch verkürzen können, nachdem es ja von 7 zu 8 aus ihrer Sicht dann zum 17 zu 9 wurde für den BHC und dann haben sie es wirklich nochmal ein bisschen rankommen können, nachdem sie teilweise mit 9 Toren zurückgelegen sind. Deswegen denke ich dann, das ist auch eher gerechtfertigt, das Ergebnis, weil Wetzlar dann noch schon in den ersten Minuten gut mitspielen konnte, führten ja auch relativ schnell mit 3 zu 0, hatten einen guten Torhüter drinnen mit Till Klimke, 7 Paranequote von 25%, hatte so am Anfang, Ende der ersten Halbzeit wurde ausgewechselt für Ivanisevic, der aber keinen einzigen Ball halten konnte, ja, aber auf Seiten von BHC, Christopher Rudek, sehr, sehr starkes Spiel gehabt, 41% Quote bei 13 Paraden, überragend dazu beigetragen, dass man die 16 Minuten lang ohne Gegentor überstehen konnte und damit war natürlich der Grundstein gelegt für diesen klaren Sieg am Ende, war dann, wie gesagt, sehr, sehr deutlich zwischenzeitlich, aber dann hat das Wetter sich nochmal zusammenreißen können, hat im Angriff besser agieren können, weil teilweise Standhandball gewesen ist, da fehlte das Tempo, da kam das Tempo erst, als der Pass schon angekommen war und dann muss aber vorher schon eine Bewegung reinbringen, dass man dann schon entsprechend die Gegenstöße umfahren kann, beziehungsweise dann auch die Lücken suchen kann in der Abwehr. Beim BRC, die Wettler halt über lange Zeit nicht gefunden hat, da hat ihren besten Werfer in Ole Forstel-Scheffert mit 5 Treffern. Bei BRC waren Fabian Gutbrot und auch Arnold Gudersen mit 6 Treffern ihre besten Werfer und das haben sie am Ende dann auch verdient gewonnen. Wetzler hat sogar noch eine rote Karte zwischenzeitlich kassiert, aber das hat dann auch nicht mehr zum dazu beigetragen, dass man das Spiel gewinnen konnte. Ole Forstel-Scheffert hat nämlich nach einem Gesichtstreffer von Gutbrot die rote Karte bekommen. Etwas harte Entscheidung, aber kann man auf jeden Fall so geben.
Soweit zur Bundesliga hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, dann schauen wir auf das europäische Parkett und da gab es 2 deutsche Patzer, über die wir sprechen müssen hier in der Sendung.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof und wir fassen das Wochenende im Handballsport aus deutscher Sicht zusammen. Die Bundesliga haben wir eben abgehakt. Jetzt gucken wir auf die Champions League und auf den EHF Cup und da gab es leider aus deutscher Sicht 2 Patzer und vor allen Dingen in der Champions League erstmal, Sebastian, schweren Rückschlag für die Rhein-Neckar-Löwen. Die haben nämlich mit 24-27 bei Meshkov Brest verloren und damit wird die Ausgangsposition für die K.O.-Runde, für die sie ja immerhin schon qualifiziert sind, nicht unbedingt besser.
Ja, da hast du vollkommen recht, denn es war mal wieder eine unnötige Niederlage aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen, die noch nicht so ganz aus der Pause rausgekommen sind, aus der Winterpause. Da sind sie noch nicht auf dem Niveau, was man von ihnen eigentlich gewöhnt ist, aber es zeigt so ein bisschen das, dass sie momentan im europäischen Wettbewerb nicht mit den ganz großen Mannschaften mithalten können. Das ist wirklich eigentlich eine schlechte Situation für die Rhein-Neckar-Löwen, die eigentlich mit Sicherheit eine Chance gehabt hätten, vor der Saison dort anzugreifen, aber momentan funktioniert es dort leider nicht. Hatten einen guten Torhüter in Andreas Palicka mit 8 Trefferquote von 24%, aber man selbst einfach an zu viel am Torhüter gescheitert, muss man ganz ehrlich zugeben. Ivan Pesic hat 5 Paraden gehabt, eine Quote von 38%, ist dann rausgegangen zwischenzeitlich aufgrund einer roten Karte, weil er rausgelaufen ist, um einen Gegenschuss abzufangen und dann ist er aber mit Gutsch und Valo Sigurdsson zusammengestoßen und dann wissen wir, laut Regel ist das eine rote Karte, es ist zwar eine harte Entscheidung, aber wenn der Torhüter rauskommt, ist er natürlich dafür verantwortlich, dass es keinen Zusammenprall geben wird, weil wenn er zu einer Kollision verursacht, ist er derjenige, der dann die Leidtragende ist und mit roter Karte bestraft wird. Aber natürlich kam dann ein anderer Torhüter rein, Ivan Matskevic. Ja, der hat genauso gut gehalten, 9 Paraden gut von 36%, also genau da weitergemacht, wo sein Kollege aufgehört hat und dazu beigetragen, dass man das Spiel wirklich klar gewinnen konnte. Weil wenn man sich das mal anguckt in der ersten Halbzeit, das war teilweise wirklich sehr deutlich. 8-3 stand es zwischenzeitlich für Brest. Es ging ein bisschen besser dann bis zur Halbzeit, 12-15-12, das war dann wirklich noch schon eher das, was man erwartet hatte, aber die Löwen kamen nie so wirklich ins Spiel rein, wirklich erst zu Ende der Phase, wo es 21-20 stand, da hat man das Gefühl gehabt, okay, sie sind jetzt irgendwie mal im Spiel drin, können jetzt hier vielleicht mal angreifen, aber haben dort einfach zu viele Fehler wieder gemacht, 50% Wurfquote nur, das ist zu wenig, um in Brest zu bestehen, 5 Tore war der beste Werfer mit Andi Schmid bei 11 Versuchen, aber und auch Gudjo Valo Sigurdsson, 5 von 7, ist eine gute Quote für ihn, aber trotzdem hat man mal zu viele Bälle insgesamt verworfen, das muss man einfach sagen, da war man nah dran, man hatte die Chance mal auszugleichen, mal auch in Führung zu gehen, aber das haben sie einfach nicht hingekriegt, sie haben dort nicht so stabil agieren können, zu viele Fehler gemacht im Angriff teilweise, Sachen gemacht, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann, was sie dort gespielt haben und versucht haben zu spielen, denn das waren zu viele Fehler und somit, ja, ist natürlich ganz, ganz schwierig, momentan Platz 5 bei 6 Siegen, 6 Niederlagen und damit droht ein ganz großer Konkurrent und das wird für die Löwen natürlich dann ganz, ganz schwer in die nächsten Runden überhaupt zu bestehen. Und deswegen, ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, was die Löwen dort spielen, aber es ist momentan nicht die Löwen, die wir kennen, die sie normalerweise spielen, eine starke Abwehr, ein sehr, sehr konsequenter Angriff und das fehlt ihnen momentan einfach. Und deswegen ist Nikola Jakobs, wir haben es schon im Mittenspiel gesehen, nicht so glücklich mit seiner Mannschaft, wie sie momentan spielen. Und deswegen kann man auch die Aussage verstehen, dass er selbst sagt, man ist momentan nicht auf dem Level, um mit den ganz großen Mannschaften mitzuhalten.
Und so ein ganz großes Team wartet, wenn sie dann eventuell dann doch noch Vierter werden, was ja möglich ist, gegen Kielce müssten sie dazu am Mittwoch gewinnen, dann definitiv einer im Achtelfinale dann der Champions League, beziehungsweise im Viertelfinale, wenn sie denn das Achtelfinale überstehen, dann gibt es nämlich das Duell mit einem Gruppensieger. Und ein auch nicht schönes Ergebnis gab es für Hannover im HAF Cup, nämlich beim Gastspiel in Nasice hatten sie überhaupt keine Chance.
Nee. Das hatten die wirklich gar nicht. Also da lief überhaupt nichts zusammen. In der ersten Halbzeit nur 9 Tore erzielt. Das war wirklich, wirklich ganz, ganz schwach, was sie dort gespielt haben. Das muss man dann auch so klar sagen. Eine Wurfeffektivität von 49%. Damit wird es halt ganz, ganz schwierig, bei Nexe zu bestehen. Die das wirklich gut gespielt haben in der Phase, wirklich einen guten Torhüter drin hatten, eine sehr, sehr stabile Abwehr hingestellt haben und selbst einfach wenig Fehler gemacht haben. Und das haben sie einfach besser gemacht als die Hannoveraner, die vorne ja nicht die ganze Leistung abrufen konnte. Natürlich, sie sind ein bisschen angeschlagen, haben ein paar Verletzte, aber trotzdem kann man da ein bisschen mehr machen, weil die Chancen da waren. Also man hatte mit Sicherheit die Möglichkeit, da ranzukommen, den Ausgleich zu erzielen und auch vielleicht diese Überraschung dann zu verhindern, aber sie haben einfach in den entscheidenden Phasen den Fehler zu viel gemacht, sind zu oft am Torhüter gescheitert, auf Seiten von Nexe, der einen guten Tag hatte, Moreno K. wirklich gut gespielt, zwischenzeitlich wirklich wichtige Bälle weggenommen. Auf Hannoveraner Seite gab es dann mit Martin Siemer hinten raus einen guten Torhüter, dann wichtige Bälle wegnehmen konnte, aber da war es dann schon ein bisschen zu spät, da hat man zu viele Fehler einfach gemacht. Morten Olsen mit einem einzigen Treffer, Ilja Bosovic, der wirklich gekämpft hat, man hat fast durchgespielt, weil einfach nicht die großen Wechselmöglichkeiten da sind, auch nur mit einem einzigen Treffer. Kai Häfner war auch nicht der Häfner, den man so gekennt, nur 2 Tore, wirklich viele Fehlwürfe auch mit dabei gehabt. Sein Kollege dann auf der Position, Sete, hat es ein bisschen besser gemacht in der zweiten Halbzeit, hat dort 3 wichtige Tore erzielen können, aber insgesamt war das einfach zu schwach, man hat zu viele Fehler sich einfach erlaubt, zu viele Bälle weggeworfen, zu viele technische Fehler mit dabei gehabt und deswegen verliert man am Ende auch verdient, weil man einfach ja nicht mithalten konnte, sich unnötig selbst geschwächt hat, hat natürlich auch ein bisschen Pech mit ein paar Schiedsrichterentscheidungen, ja, da gab es ein paar sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen, möchte ich es mal nennen, aber trotzdem, das muss man auch überstehen können, man muss damit auch dann klarkommen und das haben sie leider nicht hingekriegt, haben einfach zu viele Fehler gemacht, bei 52 Angriffen muss man einfach dann mehr erzielen als so 25 Tore.
Und für sie gilt dann eben auch das gleiche wie bei den Rhein-Neckar-Löwen, das Final Four. Das ist erstmal in weitere Ferne gerückt. Mal gucken, ob sie das noch irgendwie gerade biegen können. Wir werden das natürlich weiter verfolgen hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Das war unsere Handball-Wochenends-Aufarbeitung am heutigen Montag. Ich sage vielen Dank an Sebastian Mühlenhof und an euch gebe ich noch den Hinweis. Abonniert den Anwurf-Feed, abonniert den Handball-Feed auf meinsportpodcast.de. Abonniert also alles, was mit dieser tollen Sportart zu tun habt und ihr seid immer bestens informiert hier bei uns mit unseren Podcasts. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt uns doch gerne eine Rezension auf iTunes. Erzählt uns, was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut, was können wir anders machen, was können wir besser machen, wo sind wir gut? Euer Feedback ist gefragt. Wir freuen uns über Meldungen von euch und richten uns auch gerne nach euren Wünschen.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.